Alex im Land der Videotheken und Sonnenstudios, der Reisebüros und Apotheken. Wie ich den Fahrstuhlschacht runtergefallen bin und mir unten ziemlich wehgetan habe. Ihr müsst dann aber auch leise sein, wenn ich erzählen soll, wie es war, ja? Also ich bin dann auf den Gang raus, weil Mama gesagt hat, sie kann mein Gekreische nicht mehr ertragen. Soll ich runtergehen, spielen? Ihr müsst jetzt aber auch zuhören, weil da war plötzlich ein Spielzeugauto auf dem Gang, so ein ferngesteuertes rotes, mit vielen Lichtern dran und Scheinwerfern, die funktionierten, blinkten und so. Das konnte man sehen, weil es auf unserem Flur immer dunkel ist, auch am Tag. Also, das kleine Auto fährt auf mich zu und macht Geräusche, rast voll auf mich zu und ich bewege mich nicht. Da fährt es zwischen meinen Beinen durch bis zur Ecke und bleibt da stehen und blinkt und wartet. Ich schaue rum, aber da war keiner außer mir und das Auto. Also gehe ich langsam drauf zu und will es anfassen. Und gerade als ich es beinahe habe, fährt es noch ein Stück. Und wartet wieder und blinkt und hupt so komisch. Und als ich hingehe und es anfassen will, fährt es langsam los. Ich renne also hinterher. Es fährt auf die Fahrstuhltür zu und die geht ein bisschen auf. Innen ganz dunkel. Und ich hinterher, rein in den Fahrstuhl, aber da ist plötzlich der Boden weg und ich fall runter. Also ich bin also gefallen, aber ganz lang, die ganze Zeit, ohne dass ich angekommen bin. Ehrlich. Einfach gefallen, immer tiefer und tiefer und noch tiefer. Es war dunkel, damit ich nichts gesehen habe, nur oben das Licht aus der Tür, aber das wurde immer weniger und nach unten habe ich mich nicht getraut zu schauen. Ich habe den Staub gerochen an den Wänden und bin immer weiter runter, also habe ich mir gedacht, hey, du bist doch kein Pinsler, oder? Kein Feigling. Schau jetzt runter, was ist da Alex? So heiße ich nämlich. Alex, 9 Jahre, Wilhelm von Humboldtstraße 17, das bin ich. Stell dich bloß nicht so an, verdammt, so wie Papa schreit, wenn ich nicht ins tiefe Schwimmbecken kann oder so. Ich habe nachgedacht, ob ich denn sterben muss. Wenn man so tief runterfällt, kann man das überleben normalerweise? Und dann habe ich überlegt, wie das geht, dass es so lang dauert, weil wir wohnen doch nur im 7. Stock. Und wie ich das Papa erklären soll, das gibt bestimmt Ärger. Ich habe versucht, die Wand anzufassen und das hat sau weh getan, die war voll heiß. Und ich überlege, wie das sein kann, dass die Wand so heiß ist. Da komme ich unten an mit den Füßen, aber die knicken um und ich falle auf den Hintern, voll rein in einen Haufen Müllsäcke, die gelben. Wenn die nicht gewesen wären, wäre ich tot. Alles dunkel, nichts zu sehen, nur gestunken hat's, als ob 2000 Katzen jeden Tag den Fahrstuhlschacht runterpissen würden. Aber das kann ja gar nicht sein, habe ich überlegt. Katzen pissen, wenn immer genau unter sich. Und in der Luft können sie ja nicht stehen. Angst habe ich überhaupt keine gehabt. Es war noch dunkel und nichts zu sehen, zum Fürchten. Und es hat gestunken. Ich bin aufgestanden. Alles hat mir ziemlich wehgetan. Ich habe sogar ziemlich geblutet am Arm, weil ich auf ihn gefallen bin. Dann habe ich die Streichhölzer aus meiner Tasche geholt und eins angemacht. Da habe ich gesehen, auf dem Boden ganz viele gelbe Säcke übereinander, Rohre an den Wänden und hinten eine grüne Tür aus Metall. Ich will die Tür aufmachen, aber es geht irgendwie nicht. Abgeschlossen. Nach oben nichts zu sehen. Und wie ich so nach oben gucke, habe ich mir die Hand verbrannt am Streichholz. Ich rufe, au, und bin erschrocken, weil das so komisch geklungen hat in dem Raum, als wäre er viel größer, als ich sehen konnte. Und ich mittendrin in einem Raum mit stinkenden Müllsäcken und eine Tür, die nicht aufgeht. Ich wollte an der Wand entlang, aber da ging es nicht weiter wegen einem Haufen mit Säcken. Da musste ich außen vorbei. Ich hatte nur noch ein paar Streichhölzer, also gehe ich langsam rein ins Dunkle. Auf einmal rutsche ich aus und fall hin. Natürlich wieder auf den Hintern. Und wie ich aufstehen will, merke ich, der Boden ist ganz schmierig. Klar, dass ich dahin falle. Und weiter vorne war ein Licht, habe ich gesehen. Ich wollte wieder aufstehen und dahin gehen, aber das war nicht so einfach. Überall war diese Schmiere auf dem Boden und es wurde immer mehr. Und gestunken hat es mir und wehgetan auf der Haut. Ich stehe auf und will los und natürlich falle ich wieder hin, mit dem Gesicht voraus. Also bin ich auf den Händen vorwärts auf das Licht zu, obwohl meine Hände immer mehr wehgetan haben. Da habe ich es gesehen. Ein kleiner Mann mit Latzhosen an und sonst nichts. Der war bei einer Stehlampe gestanden. Also eigentlich nicht gestanden, weil er hat gearbeitet, wie blöd. Der hat die Säcke von einem Berg auf einen anderen geworfen, immer mit beiden Händen 10 Säcke auf einmal und immer kurz gebrüllt. So, hu, hu. Blaue, unmögliche Latzhose hat er angehabt und gelbe Gummistiefel. Er ist durch die Gegend gehüpft und hat wie mit Insekten gekämpft. Sie hat die getreten mit dem Fuß und rumgeworfen, als sie alle zusammen hatte auf einem Haufen. Hat er den wieder auseinandergemacht und woanders angefangen und immer huh, huh, huh. Und dann konnte ich sehen, woher die Schmiere kam. Der hat so geschwitzt. Nicht nur ein bisschen, sondern ein Liter, wie ein Wasserhahn, der aufgedreht ist. Der ganze Schweiß ist aus ihm raus, auf den Boden gelaufen. Und es hat eine Pfütze gegeben, die wurde immer größer. Und die Stehlampe, die mittendrin stand, hat geflackert. Wo das elektrische Kabel angefangen hat, gab es kleine gelbe Blitze. Ich habe auch gemerkt, dass der Schweiß gefährlich ist, denn die Säcke sind schon unten kaputt gegangen. So ätzend war der Schweiß von dem Arbeiter oder was der war, wer weiß. Und meine Hände haben gebrannt und die Sohlen von meinen Schuhen haben gedampft, weil der Schweiß sie langsam kaputt gemacht hat. Ich habe versucht zu rufen, »Hallo, hören Sie bitte auf, Sie machen ja alles voll!« Aber er hat nicht aufgehört. Es wurde langsam richtig gefährlich, weil der Schweiß immer höher kam und auch immer schneller. Ich bin auf einen Berg Müll geklettert und habe versucht, von oben es nochmal zu rufen, »Bitte, es geht doch alles kaputt!« Aber er hat gar nicht gehört und einfach weitergemacht. Und der Berg ist langsam zusammengekracht, den hat die Säure von unten aufgefressen. Ich bin auf der anderen Seite runtergerutscht und weil meine Turnschuhe dicke Sohle haben, konnte ich bis zum nächsten Berg rennen, mit ganz großen Schritten. Überall waren Teile von den Verpackungen aus den Säcken in dem Schweiß halb aufgelöst. So weiß und grau und rauchend war das. Und er ist immer höher gekommen. Wenn ich auf dem Boden gestanden hätte, wären jetzt meine Beine weg, bis zum Knien bestimmt. Es hat so gestunken. Ich wollte mir die Nase zuhalten, aber ich hatte keine Hand frei. Ich bin von einem Haufen zum anderen gesprungen und habe gehofft, dass sie mich aushalten, bis ich wieder bei der Tür war. Die war auch schon angefressen, jedenfalls unten, da war sie schon beinahe weggeätzt. Ich habe einen großen Sack genommen, da waren eigentlich nur Cola-Dosen drinnen. Und den habe ich geworfen gegen die Tür und bin hinterhergesprungen. Da war ich also. Wie gesagt, sie war unten schon ziemlich kaputt, das eine Scharnier war schon total weg. Da habe ich den Türgriff genommen mit beiden Händen und gezogen, so fest ich konnte. Nichts. Ging nicht. Mein Cola-Dosensack war schon beinahe weg. Also habe ich die Augen zugemacht und die Nase zugehalten, wie beim Tauchen, und bin rein in die eklige Brühe und habe mich mit dem Rücken unten gegen die Tür gepresst. Und dann ist da ein Stück rausgebrochen und ich habe überlebt. Wie mich der Hausmeister im Keller einsperren wollte. Ich war ziemlich außer Atem, klar. Ich habe mich hingesetzt und rumgeguckt. Der Raum war riesengroß, wie unsere Turnhalle in der Schule, nur noch größer. Ich habe hochgeguckt, man hat kaum die Decke gesehen, sie war ganz weit weg, mit weißen kleinen Wolken aufgemalt, die aussahen wie echt. Und alles war ganz neu, grauer Teppich auf dem Boden und viele Töpfe mit grünen Pflanzen standen darum, soweit man sehen konnte. Und an den Wänden waren große, schöne, bunte Bilder. Wenn ich vorbeigelaufen bin, sah es aus, als würden sie sich bewegen. Ich habe mich erst gewundert, wie das alles in unser Hochhaus passen soll, und dann meine Jacke angeguckt. Das Schild am Rücken war zerfetzt von der Säure. Und ich habe gemerkt, dass mein Schlüssel für die Wohnung weg war. Schöne Scheiße. Das war mir schon mal passiert, und Mama hatte gesagt, das darf nicht wieder vorkommen. Plötzlich kommt von irgendwo das Auto wieder. Wahnsinnig schnell ist es an mir vorbeigerast und gegen einen Blumentopf. Boom. Dann war es einen Moment still und wir schauen uns an und es hupt mich an. Dann fährt es wieder los, aber diesmal nicht ganz so schnell. Ich bin aufgestanden und sofort hinterher, obwohl ich ziemlich müde war. Ich sah überhaupt aus wie ein Schwein. Wenn ich gelaufen bin, habe ich Flecken auf dem schönen neuen Teppich gemacht. Es wurden immer mehr grüne Pflanzen, immer dichter beieinander. Ich habe versucht, das Auto zu kriegen, aber immer, wenn ich schneller wurde, ist es auch schneller geworden. Aber wenn ich nicht mehr konnte und langsamer geworden bin, dann hat es auch langsamer gemacht. Eigentlich geht das gar nicht, dass ein ferngesteuertes Auto so alleine fährt. Ich wusste nicht, wer das steuert und wo der ist. Die Pflanzen waren immer dichter. Beinahe hätte ich es verloren. Ich konnte nur noch manchmal die Lichter erkennen. Aber dann bin ich an so ein paar Palmen vorbei und habe es wieder gesehen. Und auch, wer das Auto steuert. Da war ein Loch in dem Topfpflanzenwald. Das Auto ist auf einen großen weißen Schreibtisch zugefahren, an dem saß einer. Der hatte die Fernbedienung in der Hand. Er war ziemlich dick und rot im Gesicht, hat mich böse angeschaut. Auf dem Schreibtisch war ein Schild. Als ich ganz langsam näher bin, weil ich wusste ja nicht, wer das war, habe ich gelesen, Hausmeister. Das war also der Hausmeister. Hätte er gar nicht sagen müssen, ich kann ja schon lesen. Aber er hat es trotzdem gesagt. Ich bin der Hausmeister. Und wer bist du? Ich habe gesagt, Alexander Prieder. Da hat er gebrüllt, lauter! Also habe ich es nochmal gesagt. Alexander Prieder, Wilhelm von Humboldtstraße 17. Dann ist er erst richtig böse geworden. Ich weiß selber, dass das die Wilhelm von Humboldtstraße ist. Was machst du hier überhaupt? Ich sage, das Auto. Aber er hat nur geschrien, was für ein Auto. Hier darf niemand rein. Das ist ja mein Büro, verstehst du? Mein Büro, das ist verboten. Weißt du eigentlich, was man mit Kindern macht, die sowas machen? Wir haben hier so ein Zimmer im Keller für solche wie dich, jawohl. Da kommst du rein, jawohl. Und kannst überlegen, ob man einfach so in das Haus vom Hausmeister reingeht. Plötzlich hat eins von den Telefonen geklingelt auf dem Schreibtisch. Er hat abgenommen und reingeschrien, Polizei, Polizei, hier ist ein Junge eingedrungen, rufen Sie die Polizei. Völlig verrückt. Ich drehe mich um und guck so rum und da schreit er mich an, stehen bleiben. Und in den Hörer schreit er, er will abhauen. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht ist Abhauen wirklich besser. Der Hausmeister wollte hinter mir her. Aber als er um den Schreibtisch außen rumgekommen ist, habe ich gesehen, der sitzt ja im Rollstuhl. Und er war so dick und schwer, dass der Rollstuhl gequietscht hat. Viel zu langsam. Ich bin ein bisschen weg und habe grinsen müssen, weil er so wütend aussah. Da hat er einen großen Aschenbecher vom Tisch genommen und an mir geworfen. Ziemlich eklig. Der war noch voll. Die ganzen Zigaretten sind durch die Gegend geflogen und die Asche in die Luft. Aber nicht getroffen. Der Hausmeister ist auf mich zugefahren und hat gezischt. Na warte, Böschle. Aber mit dem Rollstuhl hat er klar keine Chance gehabt. Ich wollte, dass er sich ein bisschen beruhigt. Also sage ich, ich habe das nicht gewusst, dass das verboten ist. Aber ich kann doch nicht in den Keller. Ich muss doch nach Hause. Es hat nichts genützt. Der Hausmeister hat nur geschnauft und ist auf mich zu. Ich bin immer rückwärts gelaufen. Er hat gesagt, na warte, Bürschle. Und beinahe hätte er mich auch wirklich gekriegt und eingesperrt, weil ich beim Rückwärtslaufen auf das ferngesteuerte Auto getreten bin. Das geht kaputt dabei und ich liege auf dem Teppich. Er fährt auf mich zu, so schnell wie er kann. Aber ich bin schnell wieder aufgestanden und habe gesagt, ehrlich, ich muss jetzt weg, auf Wiedersehen. Ich bin an ihm vorbeigerannt und hat nur noch geschrien, Rotzlöffel, Dreckspatz, bleib stehen. Hinter dem Schreibtisch war wieder eine Tür, da bin ich durch. Plötzlich war ich mitten in einem Geschäft, wie das Geschäft, in dem ich mal mit Papa war, in dem man Holz und Farbe kaufen kann und Lampen und so. Ein Baumarkt. Also damals sind wir mit dem Auto hingefahren und bei uns im Haus gibt's bestimmt keinen Baumarkt. Ich war ganz allein, aber Angst hatte ich trotzdem nicht gehabt. Es war ja hell in der Abteilung mit den Lampen. Alle Lichter waren an. Nur ob der Hausmeister hinter mir herkommt, habe ich überlegt. Und ob er wirklich die Polizei ruft. Also Angst habe ich eigentlich gar keine gehabt. An den Wänden waren Regale bis zur Decke. Und die Decke war immer noch ganz weit weg. Ich bin rumgelaufen. Aber aus der Abteilung mit den Lampen wollte ich nicht rausgehen, weil es da ziemlich dunkel war. Man konnte nichts erkennen. Plötzlich hat es losgeschrien aus den hohen Regalen. Mama, Mama, Mama. Immer lauter. Ich sehe hin und sehe in den Regalen ganz viele verdreckte Kinder. Alle Scheiben sind gesprungen und die Scherben sind auf meinen Kopf gefallen. Das ganze Glas ist von dem Geschrei kaputt gegangen. Da bin ich losgerannt, aber natürlich ausgerutscht auf den Fersen und fall schon wieder auf die Fresse. Die ganze Geschichte ist immer nur hinfallen. Da kam ein Baby angekrochen von hinten, so ein ekliges, das hat geglänzt, so wie fettig, und klettert von hinten auf meinen Rücken, wie mein kleiner Bruder früher sah aus. Wie mein kleiner Bruder früher sah es aus, Till. Und es hat gemacht, Popo, Pipi, Papa, Popo, Pipi, Papa, Papa. Echt? Da gibt's gar nichts zu lachen. Das war mir schon unangenehm irgendwie. Ich meine, ich hab nichts gegen Babys. Also mich in Ruhe lassen, aber manchmal riechen sie nach Windeln und Fertigfutter, so Babybrei und Sabbern. Das finde ich eklig. Popo, Pipi, Papa, Popo, Pipi, Papa, Popo, Pipi, Papa, Popo, Pipi, Papa, Popo, Pipi, Papa. Und die ganze Zeit, Mama, 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 zum Verrücktwerden. Als ob man sie ermorden wollte, haben die geschrien. Ich meine, vielleicht wollte sie ja wirklich jemand, weiß ich doch nicht. Ich um mich geschlagen und das Ding runtergeworfen. Aber die kamen von allen Seiten und haben gedacht, ich bin ihre Mutter oder so. Da geht das Licht an und ich höre, wie jemand kommt, Gott sei Dank. Und die Babys oder was das war, haben es auch gehört und sind abgehauen. Ich war wieder allein mit den ganzen Scherben. Ein dicker Mann mit fettigem Haar, das vorne irgendwie hochgebogen war und an den Backen so einen dicken Bart, kommt langsam auf mich zugelaufen, bleibt stehen und guckt mich an und sagt erstmal gar nichts. Er zieht die Augenbrauen hoch, als ob er gleich was fragen will, aber dann meint er nur, hey. Ich sag nichts und überleg, ob ich abhauen soll. Da sagt er, hey, cool. Ich sag, ja, cool, übrigens, wie heißt denn du? Er sagt, Namen sind Speck und Bauch. Und dann fängt er an zu lachen, dass alles unter seinem anfängt zu wackeln und die Spiegel darauf blitzen. Ich verstehe das nicht, habe ich gesagt, aber er hat nur gegrinst. Und? Ist doch nicht mein Problem, oder? Da hat er recht gehabt irgendwie und mir ist nichts mehr eingefallen. Ich habe nachgedacht, ob ich einfach gehen soll. Weißt du, was cool ist? Cool ist, wenn man Scheiße in Gold verwandeln kann. Und fängt wieder an zu lachen wie blöd. Ich meine, ich lasse mich doch nicht verarschen, also drehe ich mich um und gehe. Aber er legt seine fettige Hand auf meine Schultern und hält mich fest. Vielleicht war seine Hand so schwer wegen den vielen Ringen, die er dran hatte, wer weiß. Jedenfalls hat er mich nicht losgelassen, sondern ist ganz nah mit seinem Gesicht an meins gekommen, so als ob er mich küssen will. Ich habe die kleinen schwarzen Pickel um die Nase gesehen. Ich habe versucht, die Nase zuzukneifen, weil er gerochen hat aus dem Mund. Hey, nimm das alles nicht so ernst, sagte er und zeigte mir einen Goldzahn hinten im Mund. Ich meine, echt guter Tipp, dankeschön, aber jetzt muss ich gehen, ich komme schon zu spät. Ich werde doch nicht jeden Tag beinahe umgebracht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt aber gehen. Und er lässt mich los. Ich renne den Gang runter an den Kassen vorbei, wo kein Mensch ist, und durch den Ausgang und raus. Wie mir die Ampel erklärt hat, warum man bei Grün auf keinen Fall stehen bleiben darf und wie ich baden musste. Es war viel zu hell draußen. Ich habe ja gar nicht mehr gewusst, ob es Tag ist oder Nacht da drin. Und jetzt hat mir die Sonne in den Augen wehgetan. Ich bin die Straße runtergelaufen. Ich habe mich da ja nicht ausgekannt. Keine Ahnung, wo ich war. Ich wusste auch nicht, wohin ich gehen sollte. Aber zurück in den Baumarkt wollte ich wirklich nicht. Dankeschön. An einer Ampel bin ich stehen geblieben und habe überlegt. Da hat eine Stimme plötzlich gesagt, weitergehen. Die Stimme kam aus einem kleinen Lautsprecher an der Ampel. Ich habe gesagt, wie bitte? Und die Stimme wieder, weitergehen, weitergehen. Ich sag, ich stehe doch nur rum. Aber dann wurde es rot für die Fußgänger und die Ampel hat gesagt, warten, warten. Also habe ich gewartet, bis wieder grün war. Und dann hat die Ampel gesagt, du darfst aber nicht stehen bleiben. Wenn alle bei grün stehen bleiben, ist ja gar kein Unterschied mehr zwischen grün und rot. Logisch, sage ich. Und wenn keiner mehr weitergeht, bin ich doch überflüssig, hat die Ampel gesagt. Und nicht nur ich, sondern alle Ampeln überhaupt und alles andere auch. Stimmt, habe ich gesagt und wollte weiter, aber dann war wieder rot. Überall waren Menschen und ich habe überlegt, wen ich fragen soll, wo die Wilhelm-von-Humboldt-Straße ist. Und nachgedacht, ob ich Ärger kriege wegen der ganzen Geschichte. Es war so eine Gegend zum Einkaufen. Es gab Apotheken und Reisebüros und Sonnenstudios und Bäckereien und ein bisschen Hunger habe ich auch gehabt. Ich stehe also vor der Bäckerei und schaue ins Schaufenster. Da packt mich jemand von hinten am Ohr. Der Hausmeister hat mich doch gefunden. Hab ich dich. Ich habe geschrien, weil ich so erschrocken bin. Nein, ich will nicht in den Keller. Aber er hat nicht losgelassen. Er hat voll fest mein Ohr in der Hand gehabt und gesagt, schrei jetzt nicht, du kommst mit. Aber ich konnte nicht anders, ich habe angefangen zu heulen. Also ein bisschen. Ich habe versucht abzuhauen und den Rollstuhl auf dem Bürgersteig rumgezogen, weil der Hausmeister hing an meinem Ohr und der Hausmeister hing ja in dem Rollstuhl. Die Leute mussten an uns vorbei und aufpassen, dass sie nicht gegen uns laufen. Die haben nur geklotzt. Er ist immer wütender geworden und hat gezischt. Hör sofort auf. Und dann hat er mir eine runtergehauen. Und da ist eine Frau aus der Bäckerei gekommen und hat uns gesehen. Sie hat ein komisches Gesicht gemacht und gesagt, was machen Sie denn? Und Sie tun dem Kind doch weh. Das fand sie so schlimm, dass sie gleich angefangen hat zu heulen. Der Hausmeister hat sie angeguckt und gesagt, was geht Sie denn das an? Die Heulerin hat gefragt, ob ich sein Kind wäre. Und er soll mich doch loslassen. Er hat Nein gesagt und sie hat weiter geweint. Die Leute haben schon alle hergesehen. Der Mann im Rollstuhl haut mich, aber heulen tut sie. Komisch, oder? Dann wollte sie ihm Geld geben, damit er mich loslässt. Sie hat gesagt, ich ersetze ihnen den Schaden, den er angerichtet hat. Er hat gesagt, na, das wird aber ziemlich teuer. Und sie hat gesagt, egal, und wie viel das kostet. Ich habe gesehen, wie er überlegt, dann hat er gesagt, 100 Mark. 100 Mark? Mindestens, hat er gesagt. Und um ihr zu zeigen, dass das nicht teuer ist, hat er mir noch eine Ohrfeige gegeben. Da hat sie gleich wieder losgeheult und ihren Geldbeutel aus der Tasche geholt. Sie hat gezittert mit den Händen dabei und ihm das Geld gegeben, wirklich. Und er hat's genommen. Aber mich hat er ziemlich traurig angesehen, weil er mich ja jetzt nicht mehr einsperren konnte, wahrscheinlich. Wer weiß. Jedenfalls hat er mich losgelassen und nur noch gesagt, so ein Rotzlöffel. Und dann ist er weggerollt. Ich dachte, ich muss mich bedanken, also sage ich, danke. Wissen Sie, wo die Wilhelm-von-Humboldt-Straße ist? Sie hat mich traurig angeguckt und gesagt, nein, wieso? Weil ich da wohne und ich weiß, wo das ist. Ach ja, du bist ja auch noch so klein, hat sie gesagt, die Kuh. Aber du musst auch brav sein zu den Erwachsenen. Ich sag, ich weiß schon, man muss immer lieb sein und so, sonst gibt's was. Ich sag, ich hab's kapiert langsam, weil manchmal bin ich ziemlich frech. Da kann ich nichts dafür. Genau, immer lieb sein, ja, ja. Und jetzt geh nach Hause. Aber wenn ich doch gar nicht weiß, wo das ist, habe ich gesagt. Ach Gott, hat sie gesagt, das Kind hat sich verlaufen. Beinahe hätte sie schon wieder losgeheult. Dann hat sie meine Hand genommen, das fand ich ziemlich peinlich auf der Straße, und hat mich mitgenommen zu ihr nach Hause. Sie hat gesagt, ich wäre zu dreckig, ich müsste baden. Und sie würde ihren Schwiegersohn fragen, weil der wüsste, wie ich nach Hause komme. Sie hat mich einfach ins Badezimmer geschoben, obwohl ich nicht wollte, und in die Wanne gesetzt, mit allen Kleidern an. Dann ist die raus. Ich habe gedacht, die spinnt auch. Ich habe die Augen zugemacht und gewartet. Ich bin fast ein bisschen eingeschlafen, so anstrengend war das alles. Aber als ich die Augen wieder aufmache, war plötzlich das ganze Badezimmer voll mit Wasser. Und auf dem Klo stand die Heulerin und hat mich angeguckt, nur in der Badewanne war kein Wasser und ich. Das Wasser stand wirklich bis zum Rand von der Wanne bis oben hin. Nur noch ein bisschen und es wäre reingelaufen zu mir. Ich stehe auf und wundere mich. Ich habe die Frau angesehen, aber nichts gesagt, weil ich einfach nicht wusste, was. Da sehe ich, dass auf dem Waschbecken noch jemand sitzt und der Wasserhahn läuft die ganze Zeit. Der Typ steigt runter vom Waschbecken, er hatte so Gummistiefel an. Da war dann so viel Wasser im Badezimmer, dass es zu mir in die Wanne gelaufen ist. Und ich war ganz nass. Alles, die ganzen Kleider. Die Tante hat geschrien, oh Gott, der arme Junge. Und der Mann hat gesagt, ja, ja, der Arme, ganz nass ist er geworden. Schnell, wir föhnen ihn trocken. Und die Tante wurde ganz aufgeregt. Oh ja, trocken föhnen. Und wollte mich ausziehen, aber ich nicht. Sie hat versucht, mich festzuhalten und ist mir hinterher. Aber die war so lahm, das war gar kein Problem. Ich habe mich einfach geduckt und zwischen ihr und der Wanne durch. Aber in der Tür stand ihr Schwiegersohn oder wer das war. Und da konnte ich nicht vorbei. Also habe ich gerufen, damit jemand kommt, weil ich hatte da ja keine Chance. Hilfe, Hilfe! Ich meine, ich habe gerufen, nicht so abgedreht gebrüllt, einfach normal gerufen. Hilfe! Könnte bitte irgendwer jetzt kommen? Die Heulerin ist im Wasser rum und hat natürlich wieder geheult. Wir tun dir doch nichts. Ich könnte dir doch nicht wehtun. Aber ich hatte langsam echt genug von dem Geheul und hab gebrüllt. Ich will hier raus. Ich will nach Hause und Fernsehen gucken. Überall nur Verrückte. Ich habe angefangen, alle Sachen von dem Regal runterzuwerfen und immer weiter gebrüllt. Die Tante hat gerufen, hör doch auf, bitte, bitte hör doch auf. Sie hat sich aufs Klo gesetzt und die Hände vors Gesicht. Da hat der Schwiegersohn die Tür aufgemacht und ist raus. Das Wasser ist dann auch rausgelaufen und ich bin einfach gegangen. Wie ich mit denen meine neuen Freunde einkaufen gegangen bin und allein zurückkam. Ich war total nass, von oben bis unten. Da war so ein Spielplatz mit Schaukel und Klettergerüst. Da habe ich mich hingesetzt und gefroren und gewartet. Die Jacke und die Schuhe habe ich ausgezogen, damit sie trocken werden. Ein Junge war da, der ist geschaukelt. Der kam her und hat gefragt, wer bist denn du? Da habe ich gefragt, wer bist denn du? Und er, ich heiße Mutant und wollte mir die Hand geben. Der Mutant hat eine komische Angewohnheit gehabt. Der hat immer so die Lippe, die Backe hochgezogen, bis es nicht mehr weitergeht. Ich meine, er sah schon schlimm und gefährlich aus, aber er war so klein. Der ging mir gerade mal bis hier. komischer Name, habe ich gesagt. Aber ich habe ihm trotzdem die Hand gegeben. Er hat so eine Spielfigur dabei gehabt und ich habe gefragt, was das ist. Er hat gesagt, das ist mein Saigor. Was? Mein Saigor, Cybernetic Gorilla. Ach so, klar. Das ist eine Mischung aus Roboter und Gorilla. Ja, ja, sag mal, weißt du, wo die Wilhelm-von-Humboldt-Straße ist? Nee, wieso? Musst du etwa heim? Der war echt zu frech, der Mutant. Ich habe ihn gestumpt, so ein bisschen, und er ist in den Sand gefallen. Ich sehe, wie er Fäuste macht, und dann hat es wehgetan. Der hat mir echt in den Bauch geboxt. Du Zwerg, habe ich gesagt, und ihn auf den Boden gelegt. Dann habe ich mich auf ihn draufgesetzt und sein Gesicht in den Sand gedrückt. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe ihm einen Tritt gegeben. Er hat fast geheult und gesagt, ich sag dir, wenn meine Tante dich findet, will ich echt nicht in der Nähe sein, weil deine Blutspritzer mir sonst die Jacke versauen werden. Mir egal, habe ich gesagt. Aber da kamen plötzlich noch drei andere über den Spielplatz. Die kamen her und haben sich um mich rumgestellt. Der eine hat gesagt, hallo Mutant, und zu mir, wer bist denn du? Dich kenne ich gar nicht. Und ruckzuck habe ich drei Ohrfeigen gekriegt. Ein Mädchen war auch dabei. Die hat gesagt, warum machst du den Mutant an, du Arsch? Ich habe gesagt, wer seid denn ihr? Da hat mich der eine, der mir die Ohrfeigen gegeben hat, am Kragen genommen und gesagt, wir sind deine neuen Freunde. Ich habe gesagt, au. Und er hat mich nochmal geschlagen. Du musst es sagen. Ihr seid meine neuen Freunde. Ihr seid meine neuen Freunde. Na also, hat er gesagt und mich losgelassen. Dann habe ich mich vorgestellt. Alex Brieder, Humboldtstraße und so. Und sie haben mich mitgenommen hinter die Betonröhre, durch die man durchkriechen kann. Der mit den Ohrfeigen war der Größte. Und der eine war so groß wie ich. Und das Mädchen. Der Mutant ist auch mit. Ich habe noch nie so ein komisches Kind gesehen wie den Mutant. Die ganze Zeit hat er über Vampire und Monster und Außerirdische erzählt. Er war so blöd. Ich habe ihm die ganze Zeit erklärt, dass es sowas nicht gibt, außer im Fernsehen und Büchern und als Spielzeug. Und wenn man träumt wahrscheinlich. Meint ihr, der hätte das kapiert? Der Mutant hatte Geld von seiner Tante dabei, zum Einkaufen. Und mit dem Rest, der übrig war, hat er uns Erdnüsse kaufen müssen. Ich hatte aber immer noch Hunger. Und wir wussten gar nicht, was wir machen sollen. Der Große hat seine Hände auf den Hintern von dem Mädchen gelegt. Die hat so komisch geguckt, schräg von unten. Und hat gegrinst und ihr das T-Shirt hochgezogen und an die Brust gefasst. Er hat die richtig geknetet mit der ganzen Hand und mich angegrinst dabei. Und er hat gesagt, au, ganz leise, au. Und da hat er gesagt, wir können noch einkaufen gehen. Und sie hat gesagt, ja, da können wir Nintendo spielen. Also sind wir los, in ein großes Geschäft, in dem man Computer spielen kann. Von außen sah es aus wie ein Raumschiff. Wirklich. Vielleicht war es ja eins, wer weiß. Es hat geglänzt und gespiegelt und stand auf einem großen leeren Platz. Wir mussten lange laufen, bis wir da waren. Ja, genial. So groß, dass man sich verlaufen konnte. Und mit guter Musik überall. Und Sachen zum Ausprobieren. Mit Restaurant und Bücher, Elektromode, Damenmöbel. Die Rolltreppen haben sie lustig geschaukelt. Ganz oben gab es die Spielsachen und Computer und Flugmaschinen. Ein Mann, so halb erwachsen, hat in dem Stockwerk ganz oben Werbung gemacht. Er war wie verrückt und hat schneller geredet als eine Rakete. Wir sind um ihn rumgestanden, ziemlich viele Kinder von überall her. Hey, Kids, das ist das heißeste, abgefahrenste, höchste, ja, ein Bumerang. Quatsch, vergesst diese blöden Dinger, mit denen die abgefahrenen Typen in Australien rumrennen und blöde Hasen abschießen. Das ist der Boomerang. Boomerang, fliegt weg und nehmt euch mit. Hey, du, komm mal her. Er hat mich gemeint. Ich frag, ich? Ja. Nein, du natürlich. Bist du cool oder schwul oder willst du es wirklich wissen oder weiter ins Bett pissen? Also ich meine, hast du Mut? Mut? Klar, sicher. Na, dann komm mal her. Das ist der Boomerang. Und wer bist du? Alex Brieder aus der Wilhelm von... Okay, Alex, sag Hallo zum Boomerang. Pass auf, das geht so. Du nimmst ihn so mit beiden Händen und wirfst ihn los und setzt dich drauf und fliegst los. Nein, Mann, von hinten musst du werfen. Keine Angst. Es war unglaublich. Es hat funktioniert. Ich weiß selbst nicht, wie. Ich habe ihn geworfen und plötzlich saß ich drauf und bin auf dem Boomerang durch den Raum geflogen. Es war wie Skateboardfahren, nur durch die Luft. Nur geiler, viel schneller. Ich wollte auch gar nicht mehr aufhören, aber die anderen haben geschrien, ich will auch, ich will auch. Wir haben gespielt und Spaß gemacht. Ich habe mit dem Mädchen zusammen Nintendo gespielt und manchmal kam ich auch wieder dran und durfte Boomerang fliegen. Sie hatten Hindernisse aufgebaut und man konnte Tricks machen damit. Ich habe ganz vergessen, wie spät es ist und dass ich ja nach Hause muss. Aber alles hat so Spaß gemacht irgendwie. Das Geschäft hat dann zugemacht und die Angestellten kamen und wollten uns rausschmeißen. Da hat der Große gesagt, hey, wir verstecken uns. Und dann können wir die ganze Nacht hier bleiben und spielen und fliegen. Das Mädchen fand die Idee ganz toll, ich aber nicht. Aber ich wusste nicht, ob sie mich einfach so gehen lassen. Wir sind unter einen Kleiderständer und haben gewartet, dass sie alle gehen. Aber sie sind nicht gegangen, sondern einer kam und hat sich an die Kasse gesetzt. Und da kam plötzlich ein Lenkrad raus. Und viele Bildschirme sind auf dem Tisch. Und viele Bildschirme sind aus dem Tisch. Er hat sein Gesicht runtergezogen. Es war nur eine Maske, wie ein Fasching. Und unter der Maske hatte er grüne Haut mit ganz vielen ekligen Falten und als Mund nur so drei kleine Löcher nebeneinander. Er hatte eine bunte Uniform an. Er hat sich ein kleines Mikrofon genommen und da reingesagt, alle Systeme zum Start bereit machen. Na Aliens, das waren alles Außerirdische und das ganze Kaufhaus war ein Raumschiff. Sie wollten starten, die Belüftungsklappen sind zugegangen und ich habe gemerkt, wie alles anfängt, leicht zu wackeln. Durch den Lautsprecher kam eine Roboterstimme. Alle Besucher werden zum letzten Mal aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Der Kapitän hat zu einem anderen Alien gesagt, sind doch wirklich alle Erdlinge vom Schiff? Und er hat gesagt, jawohl, Commander. Der war nicht ganz informiert, weil wir waren ja noch da. Der Mutant hat geschrien, nehmt mich mit, bitte. Aber ich wollte gar nicht mit in den Weltraum. Ich habe nämlich mal einen Film gesehen, da war es genauso. Da waren die Außerirdischen erst ganz freundlich und sahen aus wie Kuscheltiere. Aber in Wirklichkeit waren es riesige Insekten und haben die Menschen entführt und sich von denen ernährt. Die haben die Menschen nur getäuscht. Die Roboterstimme hat angefangen zu zählen. 10. Ich habe gesagt, kommt jetzt, wir müssen hier raus. Aber meine neuen Freunde waren nur dagestanden und haben geklotzt, wie alles immer mehr wackelt. Es gab ja keine Fenster. 9. Ich habe gesagt, kommt jetzt. Aber sie haben nur gesagt, halt's Maul, wir wollen das mitkriegen. 8. Da bin ich zu dem Glasschrank, in dem die Sportwaffen waren, weil ich wollte wirklich nicht von irgendwelchen Aliens gefressen werden. Eigentlich sind die Glaskästen immer abgeschlossen, aber der war einfach offen. Ich habe mir eine große rote Pistole rausgeholt, die war so schwer, dass man sie kaum hochhalten konnte. 7. Der Kapitän hat mich gesehen und in sein Mikrofon gerufen, Security Service, Alarm 2B, in der Freizeitabteilung. Und zum anderen, alarmieren Sie den Sicherheitsdienst, Deputy. 6. Ich habe die Pistole auf ihn gehalten und gesagt, ich will hier raus, du Alien-Arschloch. Der Kapitän hat Angst gekriegt. Kein Problem, hier sind Kinder sowieso nicht erlaubt. Aber das Startprogramm ist bereits eingeleitet, Commander, hat der andere gesagt. 5. Meine neuen Freunde sind rausgekommen und zum Kapitän gelaufen. Das Mädchen hat gesagt, blöder Spielverderber. 4. Ich bin zur Rolltreppe, die war ausgeschaltet und nicht runter. Sie sind hinter mir her, aber alle hatten Angst, dass ich sie abschieße. Wenn ich angelaufen bin und mit der Knarre gefuchtelt habe, sind sie alle in Deckung. 3. Die Glastüren waren zu und es war ein Gitter davor und es standen 3 Aliens davor mit schwarzen Uniformen. Die hatten so einen Strahler am Gürtel. Aber ich habe gesagt, mach die Tür auf. Der eine hat gesagt, ganz ruhig, es ist zu spät, wir starten jetzt. 2. Ich bin ausgerastet und habe einfach abgedrückt, ohne hinzusehen, wohin. Der Schuss ging durch das Glas, da war da ein Loch drin, aus dem es gezischt hat. Der Commander kam den Gang runtergerannt und hat gerufen, Notprogramm, wir haben ein Leck. Der vom Sicherheitsdienst hat einen Kasten aufgemacht und an einem Hebel gezogen. 1. Die Motoren sind automatisch abgestellt worden. Das Gitter ging hoch, aber viel zu langsam. Ich habe in die Luft geschossen, damit mir keiner hinterherkommt und bin drunter durchgerollt. Und die Pistole habe ich weggeworfen. Blöd. Später hätte ich sie gut brauchen können. Warum ich abhauen gemusst habe mit dem Auto. Ich habe überlegt, dass sie mich jetzt bestimmt suchen werden. Die Straße war komisch, weil es gar keinen Bürgersteig gab, nur die Straße für die Autos und die war ziemlich eng, ziemlich schmal. Und das waren noch keine Häuser zum Wohnen, nur so Lagerhallen links und rechts. Komische Gegend, keine Straßenlichter, total dunkel. Deshalb habe ich auch gleich die Scheinwerfer gesehen, als sie auf mich zukamen. Die kamen ganz schnell auf mich zu. Vielleicht hat er mich gesehen, wer weiß. Jedenfalls rast er einfach auf mich zu, ohne zu bremsen. Linksmauer, Rechtsmauer. Ich duck mich, mach mich klein, wie Häschen in die Grube, ganz klein gemacht und den Kopf geschützt mit den Armen, falls irgendwas explodiert. Das Auto ist fast da und ich bewege mich nicht. Ich habe versucht, mich in die Mauer reinzudrücken und denke, vielleicht sieht er mich nicht. Da ist er vorbei, mit mindestens 100 Kilometern knapp an mir vorbei. Und jetzt bremst er doch und hält ein bisschen weiter weg an. Ich habe die roten Bremslichter gesehen. Aber dann habe ich schnell wieder weggeguckt, weil er ausgestiegen ist. Dann habe ich aber doch hingesehen. Ein Hund, so ein rotbrauner Rottweiler. Ein rotbrauner Rottweiler kam raus aus dem Auto und ist langsam zu so einem kleinen Baum gegangen. Ehrlich, warum soll ich denn lügen? Ein Rottweiler, etwa 2 Meter groß, ist ausgestiegen und ist zu einem Baum gelaufen. Und hat da sein Geschäft gemacht. Den Motor hat er nicht abgestellt. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Zum Glück. Aber er hat es dann nicht wieder vergraben, als er fertig war, wie es die Hunde normalerweise machen, sondern ist noch einmal ums Auto gelaufen und hat gerochen. Und hat geknurrt, ganz leise. Und dann nur ein bisschen lauter. Wahrscheinlich ist an der Stelle jetzt ein Loch in der Mauer, weil ich mich dagegen gedrückt habe, wie verrückt. Ich habe versucht, mich an ein Gebet zu erinnern aus Rallye in der Schule, aber mir ist keins eingefallen, nur der Schrei von He-Man, bei der Macht von Castle Grayskull. Blöd, aber ich wusste nichts anderes. Ich habe es ganz leise gesagt. Da hat der Hund die Ohren angelegt und sich ganz klein gemacht, aber er war ja so groß. Er hat gebellt, als ob er Angst hat. Da bin ich aufgestanden, habe gerufen, so laut ich kann, bei der Macht von Castle Grayskull. Er hat mich gesehen und ist plötzlich losgerannt, als ob ich wirklich He-Man wäre. Ich hin zu dem Auto, der Schlüssel hat noch gesteckt. Ich musste abhauen, weil sie hinter mir her waren und nach Hause ging ja auch nicht. Also bin ich rein, obwohl ich noch nie gefahren bin. Aber kaum sitze ich drin, geht die Tür zu und das Auto fährt von alleine los. Es ist schnell gefahren durch die ganze Stadt und ich habe immer nur nach vorn geguckt, weil ich gedacht habe, vielleicht fährt es jetzt gegen eine Mauer und das will ich dann wenigstens sehen. Es war schön bei Nacht, kein Mensch mehr auf der Straße, nur die Schaufenster und Tankstellen und Straßenlichter. Wir sind ganz schnell gefahren, raus aus der Stadt und auf die Autobahn. Plötzlich hat etwas gesagt, du willst doch gar nicht mehr nach Hause. Beinahe wäre ich gestorben vor Schreck. Neben mir saß jemand plötzlich. Der hat geflüstert, hallo. Ich habe gezittert. Mach keinen Lärm, sonst wächst du Sprachfehler auf. Ich habe mich umgedreht und kein Wort gesagt. Auf der Rückbank lag jemand und hat geschlafen. Der war ganz schwarz, aber nicht wie ein Schwarzer, sondern alles. Die Haare und die Kleider und die Haut und die Lippen. Das ist mein Freund. Er ist Sprachfehler, obwohl er eigentlich nie etwas sagt. Nicht mal guten Tag, hat der Mann geflüstert. Hast du dir mal überlegt, dass deine Mama sich Sorgen macht um dich? Und dein Papa? Was die machen, wenn ihr Kind einfach nicht mehr nach Hause kommt? Oder ist dir das egal? Ich habe angefangen zu heulen und er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. Nicht so laut, hat er gezischt, aber ich konnte nicht aufhören. Er hat so getan, als wollte er mich trösten. Wir sind ja fast da. Wir waren nicht mehr auf der Autobahn, sondern auf einer kleinen Straße und es kamen gar keine anderen Autos mehr. Auch keine Lichter, nur Felder. Das Auto hat angehalten und Sprachfehler ist deshalb aufgewacht. Er hat erst mich gesehen und dann den Mann und den Kopf geschüttelt. So, das reicht jetzt, hat er gesagt. Das Schreiben ist eigentlich gar nicht zu entschuldigen. Er greift über mich drüber und macht die Beifahrertür auf und dann lehnt er sich gegen seine Tür und hebt das Knie. Ich weiß schon, gleich kommt was, weil er so gemein grinst. Gibt mir einen Tritt, damit ich aus dem Auto fliegen soll, aber ich war ja noch angeschnallt und es hat deshalb nicht geklappt. Er ist ja wütend geworden und er hat gebrüllt, raus, raus. Und ich habe lachen müssen, obwohl der Tritt echt wehgetan hat. Aber das durfte er nicht sehen. Wer weiß, was er dann noch macht. Ich mach schnell den Gurt los und will raus. Der tritt der Arsch nochmal und ich liege auf dem Acker. Mitten auf dem Acker und sonst nichts in der Nähe. Der Arsch fährt los. Beinahe hätte er mich überfahren, wer weiß. Es war ziemlich kalt und dunkel. Nur weiter hinten waren viele weiße Lichter von einer Fabrik. Und da war so ein fruchtiger Wind, der hat geschmeckt wie Kaugummi. Mir war kalt, ich hatte ja nur die Jacke dabei. Und die war schon ziemlich kaputt von dem Kampf. Also habe ich versucht, auf dem Wind rumzukauen und bin auf der Stelle gelaufen. Es ist nicht hell geworden und die Fabrik hat gesummt. Hallo, ich bin's, der Kinderfreund. Ich drehe mich um und da war er wieder. Er stand da und hat geraucht. Warum wollt ihr mich denn alle quälen, habe ich gefragt. Ich habe geschrien, weil ich echt nicht mehr konnte. Weil es Spaß macht, ne? Nur weil es euch Spaß macht. Nein, hat er gesagt. Das muss man komplizieren. So einfach ist das nicht. Ich bin ein Kinderfreund und ich weiß ja, du hast es auch nicht leicht. Terrorisiert, vom ersten Atemzug an. Gesetze nützen nichts. Aber hör sofort auf, so rumzuschreien. Da verstehe ich keinen Spaß, hörst du? Und sein Freund hat genickt. Er hat mir dann irgendetwas erzählt, das habe ich nicht verstanden, irgendwas irgendwie von einer Geschichte und dass alles kaputt geht, wenn wir uns einfach nur alle gehen lassen. Da habe ich gefragt, und geht auch alles kaputt, wenn Sie mich jetzt gehen lassen, nach Hause? Er hat gesagt, halt's Maul. Und erzählt noch ein bisschen. Und dann sagt er plötzlich, so, jetzt muss er aber los, nach Hause. Ich habe gesagt, danke, aber wie komme ich denn dahin? Und er sagt, pass auf, du gehst jetzt los und dann immer geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann kommst du wieder zurück. Wie dann alles noch schlimmer wurde, Mama mich gefunden und Papa alle erschossen hat. Ich habe gleich gemerkt, dass heute etwas anders ist in der Stadt. Die Leute haben mich ganz komisch angesehen, manche ganz böse und andere so, als ob sie Mitleid haben mit mir. Erst habe ich gedacht, weil ich so müde und fertig und zerfetzt aussehe von der Nacht. Aber dann hat mir einer einfach so einen Tritt gegeben. Und alle haben schnell weggesehen. Ich habe gar nichts gemacht gehabt. Er hat gesagt, warum bist du nicht im Kindergarten, wo du hingehörst, Belga? Ich gehe doch schon in die Grundschule, wollte ich sagen. Aber er ist nicht mehr stehen geblieben. Ich habe mir gedacht, jetzt muss ich aber wirklich nach Hause. Ist wahrscheinlich besser so. Und ich bin schnell losgelaufen. Ich habe gemerkt, es sind ja gar keine Kinder mehr hier. Und dann bin ich an einem Kindergarten vorbeigekommen. Das hat man gesehen, weil die Kindergärtnerinnen so bunte Bilder an die Scheiben gemalt haben. Davor waren ziemlich viele Leute gestanden und haben auf irgendetwas gewartet. Ich wollte mich nicht sehen lassen. Ich bin ganz eng an der Wand entlang, um an ihnen vorbeizukommen, unauffällig. Einer hat geredet und wie er so geredet hat, ist er immer wütender geworden. Wir haben genug, wir können nicht mehr. Diese Belger sind doch unersättlich. Die hängen uns am Hals und saugen uns aus bis auf den letzten Tropfen Herzblut. Und die Polizei tut nichts und der Staat nichts. Außenrum standen Feuerwehrleute mit ihrem roten Feuerwehrauto und Polizisten. Die haben genickt und gemurmelt. Ja, stimmt. Nichts. Wir tun nichts. Gar nichts. Da ist der erste Stein geflogen und die Leute haben in die Hände geklatscht. Die Leute haben angefangen zu werfen mit allem, was man werfen kann. Obwohl gleich alle Scheiben kaputt waren, haben sie nicht aufgehört. Und die Fenster von den Häusern außenrum sind aufgegangen, weil etwas passiert. Einer hat sogar eine Mülltonne genommen, aber die war ihm wohl doch zu schwer und er ist umgekippt. Von denen habe ich Schreien gehört. Plötzlich sind alle losgerannt und nur die Feuerwehrleute sind da geblieben und die Polizisten. Die sind dann rein, habe ich gesehen. Ich bin auch rein, weil ich dachte, da gibt's ein Telefon, da können sie meine Eltern anrufen und die holen mich ab. Drinnen war totale Unordnung, ganz viele Kinder, auch schon ältere wie ich und noch älter. Scherben und Bauklötze und Steine auf dem Boden. Viele haben geheult. Einer, der war Verkehrspolizist, der hat gesagt, wir müssen warten und dürfen nicht raus, bis entschieden ist, wohin. Und dann sind die Polizisten wieder gegangen. Da habe ich eine Idee gehabt. Ich habe mir Stelzen genommen, aus dem Hof und aus der Kiste zum Verkleiden eine lange Hose. Die habe ich drüber gezogen und einen langen Mantel. Deshalb habe ich ausgesehen wie erwachsen. Na, jedenfalls ziemlich. Keiner hat auf mich aufgepasst und ich bin wieder raus aus dem Kindergarten, weil mir war das da drinnen zu gefährlich. Die sind alle nur an mir vorbeigerannt. Es war so viel Geschrei und auch Feuer an manchen Stellen, ein schrecklicher Lärm. Sie haben gerufen im Chor, was weg ist es weg, Kinderschreck, was weg ist es weg, Kinderschreck. Da waren alle zusammen. Der Schwitzer aus dem Keller und der Hausmeister im Rollstuhl und der Kinderfreund und auch der Sprachfehler. Der Rottweiler ist immer vor ihnen her und wieder zurück. Sein Maul war ganz blutig. Sogar die Heulerin ist hinterhergelaufen und hat gerufen, aber Frauen und Kinder zuerst, Frauen und Kinder zuerst. Wenn sie einen Kinderwagen gesehen haben, sind sie draufgesprungen und da hat jemand gezischt, hey. Ich habe mich umgedreht, aber niemanden gesehen. Da habe ich gemerkt, der dicke Mann mit dem komischen Bart aus dem Baumarkt, der hat sich unter einem Auto versteckt. Er hat geschwitzt vor Angst und gesagt, runter, sonst sehen sie dich. Und ich bin zu ihm und das Auto. Ich habe gesagt, sie bringen alle um. Und er hat gesagt, ja, du triffst den Nagel in den Kopf. Ich hatte langsam echt genug von den blöden Wortspielen. Und er hat trotzdem ganz traurig gesagt, du triffst den Nagel in den Kopf, wenn du den Finger in die Wunde legst. Quatsch, habe ich gerufen. Was für eine Wunde denn? Sie bringen alle um. Am Auto sind viele vorbeigekommen, aber sie haben uns nicht gesehen. Der dicke Mann hat leise geheult und nach seinem Kaugummi gekaut, wie blöd. Ich habe geflüstert, du bist doch Elvis, sag ihnen doch, dass sie aufhören sollen. Aber auf mich hört doch keiner, hat er gerufen. Und dann haben sie uns natürlich gefunden. Die Rottweiler hat uns gerochen und sie kamen alle her, haben uns unterm Auto rausgeholt. Der Hausmeister hat gesagt, na endlich, da ist der Trettspatz. Jetzt ist es vorbei, habe ich gedacht. Der Rottweiler hat sein Gebiss gezeigt und kommt auf mich zu. Plötzlich hat es geknallt und der Rottweiler ist umgekippt, mitten zwischen die Augen. Papa ist angespurtelt gekommen mit einem Maschinengewehr in der Hand. Er hat mich geschnappt und in der Drehung alle umgemäht. Mama kam auch um die Ecke und hat Handgranaten geworfen, damit wir abhauen können. Die Handgranaten sind zwischen den Erwachsenen explodiert. Die sind einfach umgefallen. Wir haben einen Rückzug gemacht. Papa hat die ganze Zeit gefeuert wie wild, bis wir um die Ecke waren. Mama hat mich hochgehoben. Das ist nicht einfach. Ich wiege nämlich fast 30 Kilo und umarmt mich und freut sich. Beinahe hätte sie sogar geweint. Alex, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und sie haben mich dann mitgenommen nach Haus. Wir sind über die Toten drüber gestiegen, manche waren noch etwas am Leben und haben den Mund bewegt, aber verstehen konnte ich nichts. Bei dem einen war es ganz eklig. Als ich ihn angeschaut habe über Mamas Schulter, wollte der was sagen, aber da kam plötzlich ganz viel Blut aus seinem Mund, so helles, leuchtendes Blut. Papa war ganz komisch irgendwie. Das Maschinengewehr hat er so festgehalten, als ob er es nie mehr loslassen will. Und so gekeucht hat er ein bisschen. Das war ihm ziemlich viel für ihn, die alle abzuknallen. Ich sage, hallo Papa, ich bin wieder da. Aber Papa hat nur so tief geatmet und komisch geguckt, so starr irgendwie. Also hat Mama mich an sich gedrückt, wie sie es immer macht, damit ich mich nicht ärgern soll. Wir waren dann zu Hause. Meine Mutter hat mir einen Kakao gemacht und ich wollte Fernsehen, aber sie hat gesagt, jetzt nicht. Papa muss sich erstmal ausruhen. Wenn das so ist, muss man ganz leise sein. Papa interessiert sich irgendwie für gar nichts und Hobbys hat er auch nicht. Meistens legt er sich aufs Bett, auf den Rücken und macht die Augen zu und hört, ob jemand Krach macht. Er lässt auch immer die Tür auf vom Schlafzimmer, damit er das genau mitkriegt. Mama hat Geschirr gespült. Ich bin in mein Zimmer und habe Kassette gehört. Dann kam sie zu mir und gesagt, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich habe gesagt, wo ist eigentlich das Maschinengewehr hin? Da hat sie gelacht und gesagt, schön, dass du wieder da bist. Aber morgen ist Schule. Und ich habe gesagt, ja, Mama.